Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute ein Mann, der gelinde gesagt äußerst vielseitig ist. Seine Hauptprofession ist seit vielen Jahren das Räumen und Entschärfen von Munition, die zwei Weltkriege hinterlassen haben, und zwar an Land wie im Meer. Er hat aber auch mal einen Designpreis gekriegt für eine Tasche. Er ist ausgebildeter Archäologe und hat bei Ausgrabungen mitgemacht und auch noch einen Modellbaukasten entworfen, mit dem sich Enthusiasten ihre eigene Pyramide in die Bude stellen können. Herzlich willkommen, Dieter Guldin.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Kampfmittelentsorgung, Archäologie, Designtasche, Modellbaukasten. Gibt es eigentlich irgendeine Verbindung, eine Wesenseigenschaft, die zwischen all diesen Erfahrungen steckt und die möglich macht?
Also zwischen Archäologie und zwischen Kampfmittelräumung, da ist der Weg tatsächlich nicht so weit. Ja. Also ich glaube, das Moment des Suchens, das war schon immer so. Ja. Also ich habe mich eine ganze Zeit lang selber gesucht. Ja. Dann habe ich als Archäologe gesucht. Heute suche ich Kampfmittel. Ich glaube, das ist das, was man gut verbinden kann.
Und die Verbindung zur Designtasche, die heißt dann schlicht Dieter Guldin.
Ja, so ungefähr. Also ich war auch da nicht allein. Ja. Ich hatte damals einen Designpartner hier in Berlin. Ne. Aber das ist tatsächlich so ein bisschen ein Ausbruch.
Zwei Weltkriege haben nicht zuletzt jede Menge Schrott hinterlassen. Blindgänger, Torpedos, Bomben an Land wie im Wasser. Und Sie kennen das ja alle, wenn irgendwo mal wieder ein Häuserblock oder gar ein ganzer Stadtteil geräumt werden muss, um eine Weltkriegsbombe zu entschärfen, die bei Bauarbeiten entdeckt worden ist. Unser Gast, Dieter Guldin, leitet seit vielen Jahren eine Firma, die sich um sowas kümmert. Und zwar in Nord- und Ostsee, genauso wie an Land. Sie haben sich besonders auf Meereinsätze spezialisiert, Herr Guldin. Nun sind im Meer doch alle Zünder nass. Kann da eine Bombe genauso hochgehen wie an Land?
Ja, tatsächlich ja. Also die Gefahr ist gleich groß, ob die Bombe im Wasser liegt oder ob sie an Land liegt. Das macht tatsächlich keinen großen Unterschied, außer dass der Erhaltungszustand gegebenenfalls anders ist. Die Munition im Meer, die verrottet langsam vor sich hin, ja, aufgrund vom Salzwassereinfluss. Ja, und da gibt es dann schon Unterschiede. Aber ich leite die Firma nicht allein, um das noch zu sagen. Wir sind zu zweit, ein Partner, Edgar Schwab, der geschäftsführende Gesellschafter, und ich zusammen.
Ist denn der Einsatz, das Ding zu entschärfen, unschädlich zu machen oder gar zu bergen, im Meer und am Land komplett unterschiedlich?
Der ist tatsächlich wirklich unterschiedlich. Also der Aufwand der Kampfmittelsuche und der Aufwand der Kampfmittelbergung im Meer ist enorm viel höher.
Wie sieht denn so ein normaler Einsatz aus? Wie kriegt man das Ding da unten erstens entschärft und dann noch vielleicht geborgen? Wie geht das?
Zunächst muss man ja mal die Fläche absuchen. Das heißt, irgendwie, wir wissen ja nicht, wo Kampfmittel liegen. Es gibt zwar Verklappungsgebiete in Nord- und Ostsee, aber das sind ja nicht die Gebiete, die hauptsächlich bearbeitet werden. Das sind die, die ausgespart werden. Also zuerst beginnen wir mit der Suche. Wir machen eine magnetische Aufnahme, fliegen wirklich mit einem System, mit Sensoren, jeden Quadratmeter ab.
Ja gut, das Meer ist riesig, da können Sie schlecht jeden Quadratmeter absuchen.
Ja, Tatsache.
Wie wissen Sie denn, wo Sie suchen müssen?
Also es werden ja Windkraftanlagen gebaut und es werden Kabel verlegt. Ja. Und dann sind natürlich definierte, vorgegebene Kabeltrassen und Bauplätze sozusagen im Meer ausgewiesen. Und es können schon tausende Hektar sein, also das ist dann mal 50, 70 Kilometer raus, 200 Meter breit, und da wird wirklich jeder Quadratmeter abgesucht.
Und dann suchen Sie und finden Schrott und dann muss der raus oder darf nicht mehr schaden. Wie geht das?
Also wir suchen und wir finden erstmal in der magnetischen Absuche Anomalien, also quasi magnetische Signale, die werden dann interpretiert. Und die Interpretationspunkte, die werden dann mit einem Räumschiff in einem nächsten Schritt angefahren. Das heißt, es gibt zwei Schritte, am Anfang die Sondierung und als nächsten Schritt die Räumung und als dritten im Zweifelsfall dann die Detonation, wenn das sich nicht vermeiden lässt.
Mhm. Kann man denn ungefähr sagen, wie viel da auf dem Meeresgrund überhaupt rumliegt?
Also es gibt Schätzungen, es gibt ja akribische Quellen über Schiffe, die rausgefahren sind aufs Meer nach dem Zweiten Weltkrieg und Munition verklappt habt. Also die Zahl von 1,6 Millionen Tonnen steht im Raum. Manche gehen davon aus, dass es auch noch mehr ist. Aber 1,6 Millionen Tonnen ist schon eine ganz ordentliche Menge. Also man hat mal einen Vergleich gelesen, dass es sich um einen Güterzug voll beladen von Berlin nach Madrid handelt. Ja.
Ui. Und wenn Sie die Bombe vor Ort nicht detonieren können, wenn das zu gefährlich wäre, entschärfen, Dann nehmen sie die mit an Land, habe ich gelesen. Heißt das, sie nehmen die Bombe mit ins Boot und sitzen da drauf und fahren damit an Land?
Ja, das ist ein bisschen anders. Ja. Also es ist so, dass wir nehmen die Bombe natürlich nur mit, wenn sie sicher für den Transport ist. Ja. Das heißt, es wird unterschieden, wenn wir jetzt tatsächlich irgendwo auf dem Meer sind, tauchen 40 Meter tief runter mit einem Tauchroboter und wir stellen dann fest, okay, ist ein Kampfmittel. Dann gibt es Spezialisten an Bord und die sagen dann, okay, das ist der und der Typ, der hat die und die Art von Zünder, das Ding ist transportsicher, ja oder nein. Wenn es transportsicher ist, dann werden die tatsächlich aufs Schiff geholt und werden dort oben sicher gelagert und dann an Land an Kampfmittelräumdienst übergeben.
SeaTerra, so heißt die Firma, und sie haben unter anderem eine Drohne entwickelt, die sozusagen wie so ein Spürhund die Bomben und Torpedos orten kann. Wie geht das?
Ja, das ist eine Innovation, tatsächlich mit einer Drohne Kampfmittel zu suchen. Das war tatsächlich eine große Herausforderung. Also die Drohne an sich erzeugt das gleiche magnetische Signal, was man eigentlich sucht, wenn man Bomben sucht. Und wir haben es aber geschafft, quasi eine Sensorplattform unter eine Drohne zu bringen, das Rauschen von der Drohne zu neutralisieren oder zu kompensieren. Und jetzt fliegen wir quasi im Abstand von einem halben Meter oder einem Meter linienweise über Grund. Und detektieren da dabei den Untergrund bis in 4-6 Meter Tiefe, ja, und finden dann die Signale, die wir suchen von den Metallobjekten.
Lassen Sie mich bei den Signalen mal einhaken, Herr Guldin. Ich bin Laien, lerne jetzt unheimlich viel, weiß aus der Vorbereitung, diese Drohne, die Bomben sucht, reagiert auf Metall.
Genau.
Und habe spontan gedacht, okay, dann meldet die Drohne doch auch jedes Auto, ist auch aus Metall.
Ja, ist tatsächlich so. Also wir finden natürlich nicht nur Kampfmittel, wir finden jeden Schrott. Ja, und es gilt natürlich zu vermeiden, jede Anomalie, die sich im Umfeld befindet, dass man dann quasi die Messung stoppt oder sich weit genug dazu entfernt. Also wenn ein Auto an der Drohne vorbeifährt, die im Messmodus ist, dann sehen wir quasi einen magnetischen Streifen und können die Fläche nochmal messen.
Jetzt haben wir sozusagen feinsäuberlich vorher einen Einsatz konstruiert, aber am Tisch, das ist ja eine Arbeit, bei der jeder Handgriff sitzen muss, die lebensgefährlich ist. Was braucht es für menschliche Eigenschaften, um die gut zu machen?
Man muss ein bisschen unterscheiden. Also wir machen Kampfmittelsuch und machen Kampfmittelräumung. Ja, wenn es dann tatsächlich zu dem Punkt kommt, wo eine Bombe entschärft wird, dann kommen die Spezialisten vom Kampfmittelräumdienst. Das sind auch Feuerwerker, ausgebildete Fachkräfte. Die haben wir auch zum Teil beschäftigt. Aber das Entschärfen von Bomben ist Ländersache. Also das ist quasi Hoheit der Länder. Wir machen das in der Regel nicht selber, außer wir sind auf dem Meer. Da kommt es dann schon mal vor.
Aber wenn es vorkommt, was braucht man für Eigenschaften, um das gut zu machen? Es ist ja ein Moment, da ist das eigene Leben in Gefahr. Ja. Möglicherweise auch noch das von anderen Leuten, die drumherum sind. Wie muss man geschaffen sein, um das gut zu machen?
Also ich kenne doch mittlerweile einige, ja, und die arbeiten alle mit Bedacht. Das sind alles erfahrene Kräfte, ja. Da sind keine Cowboys dabei, die auf die schnelle Entscheidungen treffen, ja, sondern da wird jeder Schritt abgewogen und die Verantwortung ist in jedem Augenblick da. Also man muss sich der Gefahr bewusst sein, man darf auch keine Angst haben, sollte eine sichere Hand haben, eine ruhige, und den Überblick bewahren und auch wissen, wann es Zeit ist, Stopp zu sagen. Ja, also wenn man einen Prozess nicht fortsetzen darf. Ja, also dass der Prozess nur wirklich sicher geführt werden darf bis zu einem gewissen Punkt. Ja.
Machen Sie es auch selber?
Nein, nein. Wie Sie schon gesagt haben, ich bin ja Archäologe, ja, und bin da quasi im Laufe der Jahre reingewachsen. Ich selber darf keine Bombe entschärfen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das könnte, ja, ob ich physisch oder auch psychisch die Ruhe bewahren würde. Ich war noch nicht in der Situation. Ich war schon oft dabei, habe schon oft zugeschaut, aber selber darf ich das nicht mehr.
Ich habe mich gefragt, das ist vielleicht eine scharfe Wolte, aber ich habe mich gefragt, ob das für Sie ein Stück Friedensarbeit ist. Denn Sie sind Wehrdienstverweigerer und aus einem Jahrgang, wo das noch eine echte Aktion war und ein Statement, ich verweigere. Und dann beruflich landen bei, ich fasse es ein bisschen salopp zusammen, bei weg mit dem Zeug.
Es ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Also ich bin tatsächlich Pazifist, ja. Also ich bin Wehrdienstverweigerer, ja. Und der Aspekt, der mir da dabei wichtig ist, ist, dass wir tatsächlich diesen Scheiß aufräumen. Ja, also ich habe wirklich ein eigenes fundamentales Interesse daran, ja, dass wir Sicherheit herstellen. Einerseits für die Baufirmen, für die wir arbeiten. Und dass auch der Sprengstoff, der TNT, die ganze Munition aus dem Meer genommen wird. Ja. Also ich bewege mich auch im militärischen Kreis, ja, mit unserer Drohne. Wir haben Kooperationen mit dem Militär hier und da. Aber ich trenne doch schon immer sehr. Also ich möchte auf keinen Fall Teil von irgendeiner Kampfhandlung sein oder von einer Aufklärung oder sonst was, sondern wir kommen dann, wenn alles vorbei ist, und versuchen irgendwie Ordnung zu machen und aufzuräumen, und das machen wir so gut wir können. Ja, das ist mir wichtig, also Tatsache, ja.
Dieter Guldin ist heute unser Gast und seit mehr als 20 Jahren führt er erfolgreich gemeinsam mit einem Freund ein Unternehmen, das sich der Kampfmittelräumung widmet. Mittelständisches Unternehmen, 50 Mitarbeiter, allerhand Freelancer noch dabei. Herr Guldin, Ihre früheren Deutsch-Mathe-Geschichtslehrer und Geschichtslehrerinnen, wenn die davon hörten oder davon hören, würden die dann sagen, Dieter, aus dir wird mal was, das habe ich schon immer gewusst?
Nee, also da muss ich tatsächlich lachen. Also das war so nicht vorgezeichnet. Ich war, man kann schon sagen, dass ich ein Schulversager war. Ja. Also das hat sich damals nicht abgezeichnet. Und würden das die Lehrer heute hören, den Satz würden sie ganz bestimmt nicht gesagt haben.
Ja. Naja, da muss ja irgendwas schiefgelaufen sein, denn Sie haben es ja erfolgreich hingekriegt, die große Lebenskurve. Wenn Schule nicht so Ihr Ding war, Herr Guldin, was hat Sie denn gestört?
Ich bin ja auf dem Land aufgewachsen, ich hatte einfach andere Prioritäten. Ja. Ich wollte lieber Fahrrad fahren und eine Hütte im Wald bauen. Ja. Also das habe ich wirklich exzessiv betrieben. Ja. Hausaufgaben zu machen, das war mir fremd. Schule war eine Katastrophe. Ja. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals wirklich in dieser Anfangszeit der Schule vernünftig Hausaufgaben gemacht habe.
1966 geboren im beschaulichen Schwarzwald. Das hört man auch noch ein bisschen. Gastwirtssohn, wie erinnern Sie denn Ihre ganz jungen Jahre jenseits von Hausaufgaben?
Es war wunderschön. Also ich hatte wirklich eine wunderschöne Kindheit, das kann man schon so sagen. Ne? Also aufgewachsen im Schwarzwald. Ich habe einen sehr guten Freund, der bei sich in der Wohnung ein Plakat aufhängt. Das heißt 64 Dinge, die nur Kinder wissen, die auf dem Land aufgewachsen sind. Ja. Und ich lese mir das immer mal wieder durch und schaue da rein. Und das ist tatsächlich so. Ja. Also irgendwie der Geruch von Heu, ja, oder quasi den Einsatz von einem Rechen oder die Kühe irgendwie oder der Wald. Also das hat meine Kindheit schon geprägt. Das war schon großartig. Ja. Also ich war nicht so fokussiert auf Schule und ich war nicht so fokussiert auf Stringenz. Aber das ist ja so eine individuelle Geschichte. Ja. Das hängt jetzt nicht unbedingt mit dem Land zusammen. Aber mir tat es gut. Ja.
Gastwirtsfamilie, da hofft man doch, dass der Sohn den Laden übernimmt.
Ja, Tatsache, das war auch so. Ja. Also ich habe einen Bruder, der ist Pianist, Musiker, und ich hätte Koch werden sollen und ich habe es irgendwie geschafft, mich davor erfolgreich zu drücken. Ja. Also das war wahrscheinlich auch einer der Gründe, viele Auswege zu gehen und hier nochmal eine Schule und da nochmal eine Schule irgendwie.
Stattdessen sind Sie mit 16 ausgebüxt und haben mit einer älteren Frau zusammengelebt, die schon ein Kind hatte. Mir fiel das auf, weil ich dachte, das war in einem Schwarzwalddorf Anfang der 1980er, sagen wir mal, auch nicht so üblich.
Also ich war 16,5 oder so. Ich bin dann auch bald 17 geworden. Ja. Ich fand es damals schlüssig.
Sie sind sehr früh auch sehr viel gereist, bis nach Afrika. Warum war denn das der Kontinent Ihrer Träume?
Ich wollte Elefanten sehen und die gab es nur da, meiner Meinung nach. Ja. Also es war so eine Reisezeit. Ja. Also es war ja schon an der Zeit, sich so ein bisschen selber zu finden und zu orientieren. Ja. Ich habe das eine oder das andere ausgeprobiert, ja, und dann Freunde von mir, unter anderem jetzt mein Partner, ja, Edgar, ist damals nach Nepal gereist. Ich wollte nicht nach Nepal. Dann bin ich ins Reisebüro und habe gesagt, passt auf, ich möchte verreisen, ja, für längere Zeit, aber bitte nicht nach Nepal. Und dann war klar, ich liebe Tiere, ja, ich wollte Giraffen sehen, ich wollte Elefanten sehen. Also haben sie mir einen Flug gebucht nach Nairobi und so fing diese Afrika-Geschichte an.
Ich stelle mir das gerade vor, ich gehe ins Reisebüro und sage, ich möchte irgendwie mal Elefanten gehen, aber nicht nach Nepal. Was haben Sie denn so für mich? Also das ist schon sehr besonders. Wie haben Sie denn da, als Sie dann angekommen sind, wie haben Sie denn da gelebt? Also was waren das für Reisen? Wie sind Sie da gestromert, ohne Geld, ohne Ausbildung? Das muss ja ein Abenteuer gewesen sein.
Ja, das war schon ein bisschen ein Abenteuer. Also das war ja...
Bisschen.
Also Tatsache war, ich hatte, glaube ich, irgendwie 3.000 Mark zur Verfügung und 3 Monate Zeit. Ja, der Flug war bezahlt und dann bin ich angekommen in Nairobi und hat gesagt, wo kann man denn hier schlafen? Und dann hat mir irgendeiner den Tipp gegeben, geh ins YMCA. Da bin ich dann auch gelandet, ja, im YMCA in Nairobi. Und von dort aus bin ich dann quasi zu Fuß mehr oder weniger dahin gelaufen, wo ich wollte. Also Geld für einen Geländewagen gab es keinen. Ja. Also dann bin ich mal Richtung Mount Kenya gelaufen oder mal hierhin, dahin. Oder mit Matatus, ja, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit Bussen. Das war eine klasse Erfahrung.
Daraus spricht viel Lebensfreude. Nicht unbedingt Selbstorganisation, aber eine Menge Lebensfreude.
Ja, ich bin schon ein bisschen unternehmungslustig, ganz bestimmt. Ja.
Charakterzug.
Ja.
Aber Sie hatten doch bestimmt auch nicht gerade Geld in Afrika. Also wie hat das so geklappt? Haben Sie irgendwo zwischendurch gearbeitet oder wie ging das?
Also ich bin tatsächlich immer 3-4 Monate durch Ostafrika gelaufen oder gereist auf die eine oder andere Art und bin dann wieder zurück und habe dann in meinem Heimatdorf in einer Elixierfabrik gearbeitet. Ja. Das war quasi das maximale Geld in der kürzesten Zeit. Ja.
Was ist das?
Da werden Metallteile geätzt, eluxiert und dann beschichtet.
Okay.
Und da steht man dann neben so einem Säurebad und taucht irgendwie Metallteile in ein Säurebad. Und das war so ein Schweinejob, sage ich mal, dass man damals schon verhältnismäßig viel Geld bekam. Ja. Das hieß für irgendwie 1,5-2 Monate Arbeit, 3-4 Monate Afrika. Und das war ein Deal. Und den fand ich fair. Und so hat sich das dann irgendwie weiter durchgezogen. Ja.
Ich habe mich auch gefragt, ob das Selbstvertrauen gegeben hat. Ich meine, Schulkarriere vermasselt, nicht so ein klares Ziel, was mit dem Leben zu tun ist. Aber auf einem fremden Kontinent, ganz alleine, mit 20, offenbar ganz gut klargekommen.
Ja, definitiv. Afrika war schon ein Schlüsselerlebnis. Ja. Also Sie müssen sich vorstellen, ich hatte ja damals jetzt keine Ausbildung, keine Berufsausbildung. Ja. Ich hatte mich so auf die eine oder andere Art so ein bisschen mit einem Freund zusammen eine Buchhandlung eröffnet.
Und das auch noch.
Das auch noch, ja. Also das war quasi, ich habe ja schon immer gearbeitet, auch mit 16. Ja. Also dann, wir haben dann spontane Buchhandlung eröffnet in Laar. Ja. Das war damals die Buchhandlung Momo. War so ein bisschen eine linke Buchhandlung und das war alles eine tolle Zeit. Ja. Aber das hat schon tatsächlich was ausgemacht. Also es war schon so, dass ich gedacht habe, dann irgendwann, na, ich würde schon gerne studieren. Ich bin offensichtlich auch nicht döfer als die anderen. Ja. Also wenn ich hier in Afrika klarkommen müsste, das vielleicht auch mit einem Studium klappen. Und dann habe ich mich fürs Abendgymnasium entschieden.
Und das ist so ein Weg, vor dem ich immer einen Heidenrespekt habe, wenn mir Leute davon erzählen. Ich habe das Abendgymnasium absolviert, um das Abitur nachzuholen. Da jeden Abend stundenlang büffeln, das ist eine sehr harte Zeit, das braucht sehr viel Ausdauer. War das eine Scharnierstelle im Leben für diese scharfe Kurve, dann doch Abendgymnasium, ja. Studium?
Ja, war es ja. Also mit dieser Schulerfahrung, die ich hinter mir hatte, die ja eine Katastrophe war, ja, hat mir das Abendgymnasium quasi eine Chance eröffnet, da einen ganz neuen Weg einzuschlagen. Also da waren Gegenüber, die mich ernst genommen haben, Lehrer, die mich ernst genommen haben und dann hat auch das Lernen Spaß gemacht. Dann war ich auch auf einmal gut, ja. Also ich war ja sonst immer mies, dann hatte ich mal die erste 2. Ganz hervorragend, das war das Schlüssel schlechthin und ich habe das auch nicht als Belastung empfunden, ich habe das als Befreiung empfunden. Wenn einem was Spaß macht, wenn einem dann Schule Spaß macht zum ersten Mal, dann hat es auch was Befreiendes, ja. Und dann war das Studium quasi eine schlüssige Konsequenz.
Wenn einem was Spaß macht, gelingt viel. Dieter Guldin ist heute unser Gast, ein Mann, der sein Geld seit vielen Jahren erfolgreich mit der Räumung von Weltkriegsmunition verdient, der aber viele Kurven im Leben erlebt hat und gemeistert hat. Eine ziemlich verkrachte Schulkarriere stand am Anfang, dann reiste er viel und begeisterte sich schließlich für ein Archäologiestudium. Vor- und Frühgeschichte. Herr Guldin, wollten Sie ausdrücklich so richtig nach den Wurzeln der Menschheit graben?
Ja, also echt, Tatsache ist, dass ich mir damals über die Konsequenz von dem Archäologiestudium nicht so im Klaren war. Ja. Ich fand das ein sehr spannendes Thema. Vor- und Frühgeschichte deshalb, weil man kein Latein brauchte zu der Zeit. Ja. Und ich habe gedacht, okay, klassische Archäologie, römisch brauchst du Latein, lass es mal sein. Vor- und Frühgeschichte, das kam mir dann aber tatsächlich sehr entgegen. Ja.
Aber das ist ja jenseits von Buddelei ein ziemlich theoretisches Studium auf der Archäologie.
Tatsache, stimmt. Also es gibt einiges zu lernen. Viel Typologie, ja, viel Keramik, viel irgendwie, wie liegt man im Grab, ja, in welche Richtung liegt der Kopf, ja, wie sehen die Siedlungen aus. Da gibt es schon einiges zu lernen. Habe aber auch nebenher sehr viel ausgegraben. Ja. Also Ausgraben war immer das, was bei mir im Vordergrund stand.
Also wie liegt man im Grab und in welche Richtung liegt der Kopf? Mit dem Satz werden Sie mir unvergesslich bleiben, Herr Guldin. Sie haben auch selbst gegraben. Wo denn?
Ich habe viel im Rheintal gegraben, also quasi das Rheintal hoch und runter, viel römische Siedlungen ausgegraben. In Laar damals gab es eine große römische Siedlung mit römischen Brunnen. Ich habe mich dann auf das Ausgraben von römischen Brunnen spezialisiert. Ja, also jetzt als kleines Rädchen im Gefüge dieses Landesdenkmalamts, wo es hervorragende Leute gab. Aber ich habe damals dann die römischen Brunnen ausgegraben, über mehrere Jahre hinweg. Ja, auch mit Bagger, was man so nicht erwartet. Ja.
Man erwartet doch, dass die Archäologen da mit dem Pinsel anrücken, damit bloß nichts kaputt geht. Und sie rücken mit dem Bagger an?
Ja, so ein römischer Brunnen, der greift natürlich ins Erdreich ein. Der geht dann 6-8 Meter tief runter. Ja. Und um im Rheintal 6-8 Meter runter zu graben, braucht man eine Grundwasserhaltung. Also werden Spundwände gesetzt. Und dann wird quasi schon ordentlich gegraben mit Schaufel, mit Kelle, mit Pinsel, ja, also die Brunnen freigelegt. Aber wenn das dann da ist, dass man quasi alles dokumentiert hat, dann wurde der Brunnen tiefer gelegt und dann nimmt man auch mal einen Bagger zur Hand und gräbt mit dem Bagger weiter. Ja.
Und wenn Sie jetzt ins Rheintal reisen, können Sie irgendwo sagen, das ist mein Brunnen.
Da meine Kinder können es schon immer hören. Ja. Ich glaube, also so oft, wie wir da schon vorbeigefahren sind, ich sage, guck mal, da drüben habe ich ausgegraben. Die können den Satz schon nennen, irgendwie bevor wir 500 Meter davon entfernt sind. Ja.
Aber schon ein bunter Vogel, ich mach's mal kurz, nebenbei eine Tasche mit Handygurt entworfen. Da gab's dann sofort einen Designpreis. Auch noch so einen Baukasten, mit dem man sich seine eigene Pyramide zurechtpuzzeln kann. Und uns haben Sie vorab gesagt, Herr Guldin, also einen geraden Weg kann ich mir gar nicht vorstellen. Eher das Motto, öfter mal was Neues? Sowas wie eine Lebensmaxime?
Ich glaube, das ist zu viel des Guten, ja. Vieles von dem, was ich gemacht habe, ist eine Reaktion. Ja. Ich bin scheinbar nicht der Typ, der wirklich agiert und stringent Pläne macht. Ich habe immer diese Mädels bewundert, die schon vorher wussten, dass sie irgendwie dieses machen und jenes und dann irgendwie Germanistik studieren und dann kommen dann auch wirklich die Kinder. Aber dieser gerade Weg, ja, der ist bei mir nicht vorgezeichnet. Ich reagiere sehr viel und bin scheinbar flexibel und mache dann irgendwie das Beste draus. Ja. Ja.
Aber wirken sehr fröhlich, sehr freundlich, sehr in sich ruhend. Sind Sie ein Lebenskünstler?
Ja, ganz bestimmt, ja, ganz bestimmt. Also ich glaube, das kann ich schon bejahen. Also mich können sie überall auf dieser Welt hinpacken irgendwie. Ich fühle mich so wohl irgendwie, auch wenn es stinkt oder arm ist, ja. Also ich liebe den Geruch von Städten in Kambodscha oder in Afrika, wenn es nach Autoreifen riecht, wenn es ein bisschen ärmer ist oder sowas. Also ich glaube, ich komme überall verhältnismäßig gut klar.
Sie haben 3 Töchter, Herr Guldin, bei denen das dann doch deutlich geordneter läuft. Die eine hatte mit 22 ihr erstes Jura-Examen. Wie kam dem Papa das vor?
Die haben mir verboten, ja. Ich soll bloß nichts über meine Töchter sagen. Jetzt kommt es doch zur Sprache. Also, ja klar, der Weg ist ein bisschen stringenter als der meine. Ja. Bin vielleicht auch ein bisschen strenger, wenn meine Töchter das alles sich so rausnehmen würden, was ich mir rausgenommen habe, dann wäre ich wahrscheinlich überfordert. Ja. Das ist ein Spagat. Ja.
Ich meinte ja gar nicht, dass der Papa jetzt die Tochter in die Pfanne hauen soll, sondern ich meine eher, ein Mit-50er erlebt, dass die Tochter mit 22 stringent Jura studiert, Examen macht und Papa ist in die Zeit in Afrika rumgekurvt und hatte gedacht, naja, ich schau mal, was ich so mache. Da prallen ja auch Lebenszugänge aufeinander.
Ja.
Wie ist das zu Hause?
Naja, ich habe eine kluge Frau. Das macht viel wett, ja, würde ich mal sagen. Also wir spielen ja im Team, ja, und ohne meine Frau wäre das natürlich so auch nicht möglich. Das muss man natürlich dazu sagen. Weder irgendwie beruflicher Erfolg noch sonst auch die Entwicklung der Kinder. Das ist ja immer, das findet im Wechselspiel statt. Ich stehe da und staune, ich schaue meine Töchter an und staune und denke Hut ab. Ja.
Kein Mini-Culture-Clash in der Familie. Staunen und Stolz überwiegen.
Auf jeden Fall, ja. Ja, ich bin extrem stolz auf meine Töchter, ja.
Andererseits, das ist ja schon eine Story für sich, Herr Guldin. Kampfmittelabräumer mit Archäologiestudium kriegt Designpreis für Handytasche und Sie sind sogar als Designer interviewt worden. Also anscheinend können Sie sich chamäleonhaft an jede Situation anpassen.
Ach ja, also wer mich für einen Designer halten mag, dem möchte ich da keinen Stein in den Weg legen. Ja.
Klingt ja gut.
Ich habe tatsächlich, ja, gut, ich habe einen Red Dot Design Award gewonnen, das ist ja schön. Ja.
Für einen Gürtel, in dem man das Handy verstauen konnte.
Genau, für eine Handytasche.
Ja, ja,
also das ist quasi eine Schärpe gewesen. Wir haben uns das, mein Kollege damals und ich, wir haben uns das ausgedacht, wo man ein Handy am Körper festmachen könnte, damit es irgendwie repräsentativ und gut und für den Sport und dieses und jenes. Und das war damals schon ein schlüssiges Konzept und zum ersten Mal gedacht und es ist dann honoriert worden.
Herr Guldin, sind Sie auch ein Tüftler? Also wenn kein Schwäbischer, dann ein Badischer?
Ja, glaub schon. Ja, ja, doch, ich tüftel schon auch gern. Also wir im täglichen Berufsalltag, das ist ja nicht so, dass bei uns alles immer glatt läuft. Ja. Mal geht dieses kaputt, mal geht jenes kaputt. Man braucht schon so ein System, wie man Fehlersuche betreibt. Ja,
ja, und einen Blick für die Dinge. Ne?
Ja, ja.
Es könnte nützlich sein, eine Handytasche zu entwerfen. Und dann wird ein Designpreis draus. Also ich finde, sie sagt das so cool. Ich finde das immer noch ein Ding. Das Leben ist eine Baustelle und das ist sehr gut so, meint Dieter Guldin, heute unser Gast im Deutschlandfunk Kultur. Ich muss nicht so tun, als ob ich muss nichts vortäuschen. Passt das zu Ihnen? Ich habe fast so ein bisschen den Eindruck.
Ja, ich bin, glaube ich, schon ziemlich authentisch oder versuche es zumindest zu sein. Ja.
Archäologie, Ausgrabungsarbeiten, wenn man über die innere Verbindung von Archäologie und Bombenentschärfung nachdenkt. Man muss mit sichersten Handgriffen arbeiten, damit nichts kaputt geht? Ist das so die Verbindung zwischen diesen beiden Bereichen?
Naja, also ich bin ja nicht der Mann, der wirklich an der Bombe arbeitet. Ich habe viele Jahre Bomben gesucht, ja, also Kampfmittel gesucht, in unterschiedlichsten Milieu, an Land, im Wasser, mit Schiffen, zu Fuß, mit handgetragenen Sensoren, ja. Heute haben sich die Strukturen verändert. Ich habe eine andere Rolle in der Firma übernommen. Aber die Suche, die muss geplant sein. Und das trifft sich, glaube ich, auch mit der Archäologie. Also niemand geht dahin und hat keinen Plan und hat kein System. Das heißt, sie müssen ein Konzept entwickeln. Die richtige Frage muss gestellt werden zu Beginn von einem Projekt. Ja? Nämlich, was suche ich? Wie will ich es finden? Ja? Was brauche ich für Gerätschaften dazu? Und das quasi dieses System zu entwickeln, ja? Also quasi ein Konzept zu entwickeln, wie man die Frage maximal gut beantwortet.
Wie kam es denn biografisch vom römischen Brunnen zum Kampfmittelsuchen?
Na, ich habe ja schon erzählt, also ich bin im Schwarzwald aufgewachsen, im Schuttertal. Mein guter Freund Edgar Schwab ist in der Nebengemeinde aufgewachsen, ja, und wir haben quasi so den Lebensweg miteinander irgendwie zugebracht. Er hat Geophysik studiert, ich habe Archäologie studiert. Und nach meiner Arbeitszeit als Archäologe, als auch nach dem Abschluss vom Studium, kamen dann irgendwann die Kinder. Ich habe dann weitergegraben. Aber zur damaligen Zeit gab es quasi nur Kettenverträge. Ja. Die ganzen Stellen der Archäologen waren besetzt mit gesunden 50-Jährigen. Da hat sich irgendwie keine Lücke aufgetan für mich.
Also Sie wären irgendwann vor Ihrem römischen Brunnen versauert?
Ja, wahrscheinlich schon. Also wenn man Kinder, also ich dachte, ich bräuchte mehr Sicherheit. Ja. Also das erste Kind war schon da, das zweite Kind war unterwegs. Ja. Und dann ging es schon darum, wie machen wir das denn in Zukunft? Und Verdienstausfälle irgendwie von November bis Februar, 4 Monate lang. Das war einfach nicht darstellbar. Also habe ich mit Edgar zusammen irgendwie das Konzept entwickelt, dass wir eine Archäologieabteilung aufbauen in der damals schon bestehenden Firma und quasi mit geophysikalischen Mitteln archäologische Ausgrabenuntersuchung. Das haben wir auch eine ganze Zeit lang gemacht, aber das war ein Auslaufmodell. Das hat sich finanziell nicht getragen und so bin ich quasi immer mehr über die Geophysik in den Bereich der Kampfmittelsondierung und Kampfmittelräumung gerutscht.
Mich hat das ja ein bisschen erstaunt, dass das eine private Firma machen darf, Herr Guldin. Also bei einer Bombenentschärfung ist die Polizei im Einsatz, Die Innenbehörde, die Stadtverwaltung, die Leute müssen eventuell evakuiert werden. Alles staatliche Stellen. Und dann macht das eine private Firma und nicht etwa die Polizei oder die Bundeswehr. Wundert mich einfach.
Ja, also die machen das tatsächlich auch, aber das System ist schon so angelegt, dass quasi zahlreiche Kampfmittelräumfirmen oder Kampfmittelsondierfirmen in Deutschland gibt. Wenn dann tatsächlich was zu sprengen ist, dann kommen die Behörden mit dazu. Also es ist ein ganz klar gegliedertes System. Wir sind da nicht allein am Markt, da gibt es einen ganzen Haufen hervorragende Leute.
Meistens werden ja Blindgänger gefunden bei Bauarbeiten.
Ja.
Und auf dem Meer, wenn es um Offshore-Windanlagen geht. Ja. Heißt das im Umkehrschluss, Herr Guldin, wenn keiner baut, dann darf alles ruhig vor sich hinmodern?
Das ist ein Problem. Also das ist ein großes Anliegen. Ne? Es ist so, dass wir die Kampfmittelräumung, die auf dem Meer stattfindet, die wird quasi nur dadurch getriggert, dass neue Infrastruktur entsteht, eine Kabeltrasse entsteht, eine Leitung wird gelegt, ein Windpark wird gebaut. Das heißt, überall da, wo jetzt gebaut wird, wird im Vorfeld Bausicherheit hergestellt. Da jetzt aber zum Beispiel die Verklappungsgebiete, ja, also das Gros der Kampfmittel, die im Meer liegen, ja, natürlich ausgespart wird. Niemand wird im Verklappungsgebiet, wo tausende Tonnen Kampfmittel liegen, einen Windpark bauen. Ja, werden genau die Bereiche ausgeklammert, die relevant wären, jetzt zum Beispiel unter dem Naturschutzaspekt, unter dem Gewässerschutzaspekt. Ja.
Das heißt, selbst wenn solche Kampfmittelbomben, Torpedos, wenn die nicht unbedingt hochgehen, die rosten vor sich hin, die moddern vor sich hin, tritt da unter Umständen auch Giftzeugs aus?
Da tritt Sprengstoff aus. Es ist so, dass zum Beispiel vor Kiel in der Kohlberger Heide, ja, da gibt es eine ganze Menge von Grundminen oder Seeminen, die da lagern, ja, die nach dem Krieg abgelegt worden sind. Da verrottet quasi die äußere Hülle, da liegt der Sprengstoff zum Teil lose auf dem Meeresgrund. Ja. Und der Sprengstoff, der verrottet langsam auch, da gehen aber dann Schwermetalle, da geht TNT ins Wasser, ja. Da kriegen die Blattfische, die am Meeresboden liegen, erhöht Krebs. Ja. Das ist eine Schweinerei. Die Umweltgefahr ist auch bekannt, also das Thema ist so, dass es quasi zunehmend adressiert wird. Das ist auch in den letzten Jahren passiert, also da gibt es natürlich über die ganzen Umweltverbände gibt es Druck, aber auch aus der Politik gibt es Initiativen, das jetzt zu adressieren. Aber das sind eben Das sind riesige Projekte, ja. Das ist ein riesiger Kostenaufwand und bislang war es einfach ungeklärt, wer da dafür bezahlen soll.
Aber wäre das nicht die nächste Aufgabe für Dieter Guldin, wenn er sich mit sowas auskennt, sowas in die Hand zu nehmen und da sozusagen die Umweltverschmutzung durch Kampfmittel, der Umweltverschmutzung durch Kampfmittel zu begegnen?
Das ist natürlich schön, aber also wir sind ein Unternehmen von mehreren am Markt, ja, und es ist mir ein Anliegen. Ich freue mich auch, dass ich das hier sagen darf, ja, dass wir darüber sprechen, dass wir uns darüber unterhalten, um das Thema ein bisschen in den Vordergrund zu rücken. Aber ich bin ja jetzt nicht Robin Hood.
Nein, aber Sie sind Mitglied bei den Grünen und das könnte ja die nächste Wolte im Leben werden.
Ja.
In einem bunt zusammengefügten Leben.
Ja, ich bin schon immer ein politischer Mensch und ich bin ja im Rheintal groß geworden. Ja. Das heißt, irgendwie, damals gab es ja Wiel, ja, das Kernkraftwerk, was gebaut werden sollte, ja, was dann verhindert wurde. Also ich bin quasi schon immer politisch. War aber nie aktiv in der Partei. Ja. Das ist eine traurige Geschichte eigentlich. Ja. Ärgert mich im Nachhinein schon sehr und habe dann aber vor einigen Jahren gedacht, okay, die Zeiten ändern sich. Ich gucke, wer so im Bundestag sitzt. Wer sich nicht positioniert, wird positioniert. Ich muss da Stellung beziehen. Und dann war der Schritt zu den Grünen mir der liebste und der nächste.
Da sind wir ja gespannt, was noch kommt.
Ich auch.
Also wenn Sie dann doch eventuell als nächsten Schritt nochmal in die Politik gehen, was würden Sie sich denn da vorstellen?
Ui, ich glaube, ich würde einfach die Leute den Job machen lassen, die es wirklich können und würde mir das mal anschauen. Also das Nächste, was ich ganz bestimmt mache, ist mit dem Auto rumfahren und helfen, Plakate aufhängen. Ja? Und wenn dann irgendwann mal meine Kompetenz gefragt ist in Sachen irgendwie Meer- und Kampfmittelräumen, dann setze ich mich gerne an den Tisch und dann mache ich auch gern was. Ja? Aber es gibt für viele Bereiche viele Leute, die es viel besser können als ich. Ja?
Aber Sie würden das machen, so mit dem Auto rum, Plakat kleben, die totale Basisarbeit, sich dann nächsten Tag ärgern, wenn dich jemand wieder abgerissen
hat? Aber selbstverständlich, irgendwo muss man ja anfangen. Ja? Also ich bin ja nicht irgendwie zum Politiker geboren oder sonst was. Das sind ja alles Wege, ja, und das wäre ja unverschämt zu glauben, man kommt und ist 50 und hat irgendwie dieses und jenes und steigt dann an einer bestimmten Stelle ein und macht Politik, das ist Käse, ja. Also ich habe meine Kompetenzen, aber ansonsten hilfe ich natürlich da, wo es gebraucht wird.
Nur so ein Bauchgefühl, ich könnte mir vorstellen, dass Ihnen Gremiensitzungen und Parteipostenvergaben auch irgendwie zu langweilig wären.
Ah, also das darf man nicht unterschätzen. Ich meine, wir haben große Projekte, ich leite große Projekte, ja. Ich bin in sehr vielen Besprechungen, die gehen stundenlang, ja. Ich habe 3 Teams-Meetings am Tag, ja. Also das ist mir alles nicht fremd. Gut, ob ich jetzt da glücklich werden würde, das ist, da gebe ich Ihnen recht irgendwie, das könnte schon sein, dass ich dann irgendwann sage, irgendwie, okay, würde gerne nochmal was anderes tun, aber eigentlich nicht. Also normalerweise versuche ich das, was ich tue, richtig und gut zu tun, ja, und versuche mir dann Mühe zu geben, wenn ich mich dann entscheiden würde.
Was möchte denn Dieter Guldin, der immer gemacht hat, was anlag und das möglichst gut, aber dadurch die verschiedensten Dinge. Was möchten Sie denn noch unbedingt lernen?
Oh, ich bin ein ganz mieser Klavierspieler. Ich würde eigentlich gern gescheit Klavier spielen lernen.
Ich glaube, da kommt noch was. Haben Sie Dank, Herr Guldin, für den Besuch hier im Studio.
Gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.